Liebe Brüder und Schwestern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Leben lernt man im Gehen und den Glauben auch. Wir haben in diesem Wochenende sehr viele Menschen in Bewegung gesehen. Gestern sind gleich zwei Wallfahrtsgruppen zu uns gekommen, die eine am Vormittag aus Gersthofen und Neuses und die andere am Abend. Es sind Jakobspilger, die hier eingekehrt sind zum Abendgottesdienst. Und heute früh um 8:30 durfte ich eine große Fußwallfahrergruppe verabschieden nach Ehingen. Die sind gerade noch unterwegs. Wenn Menschen sich bewegen, dann kommt auch innerlich etwas in Gang. Und ich glaube, gerade so Wallfahrten bringen innerlich viel in Gang. Man geht nicht nur, sondern es geht einem auch vieles dabei auf. Und ich glaube, wenn Sie jetzt nicht liegen geblieben sind, auch nicht sitzen geblieben, sondern in Gang gekommen sind und hier angekommen, dann ist das auch eine Bewegung. Und ich sage Ihnen eines, die Frage stellt sich von unserer Kirche und ihrer Zukunft, ob wir wirklich beweglich bleiben. Denn eigentlich hat die Kirche immer dort ihre großen Fortschritte erlebt, wo es Glaubensaufbrüche gab, die zu Glaubensbewegungen wurden. Nach dem Motto, wir machen so weiter wie bisher. Mit diesem Motto ist keine Zukunft zu gestalten. Lassen wir uns also immer wieder von Jesus Christus motivieren, aufzubrechen, damit wir in Bewegung sind und in Bewegung bleiben. Herr Jesus Christus, du bist durchaus beweglich gewesen. Den Weg vom Vater zu uns, den hast du nicht gescheut. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist immer und immer wieder auf Menschen zugegangen, um sie für Gott zu gewinnen. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, der auch uns in Wahrheit zum Leben führt. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähren uns der allmächtige und gute Gott. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast uns das Gebot der Liebe zu dir und zu unserem Nächsten aufgetragen, als die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen, damit wir das ewige Leben erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lesung aus dem Buch der Weisheit. Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen: Lasst uns den Gerechten auflauern. Er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. Er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor und beschuldigt uns des Verrats an unserer Erziehung. Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. Ist der Gerechte wirklich Gottes Sohn? Dann nimmt sich Gott seiner an und entreißt ihn der Hand seiner Gegner. Roh und grausam wollen wir mit ihm verfahren und seine Sanftmut kennenlernen, seine Geduld zu erproben. Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen. Er behauptet ja, es werde ihm Hilfe gewährt. Wort des lebendigen Gottes.
Halleluja, Halleluja.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird dem Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kapharnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, bleiben Sie ruhig stehen, aus gegebenem Anlass. Und schauen Sie sich ruhig mal um. Und verbinden Sie damit die Frage: Wer ist der Größte unter uns? Ein paar haben ganz gute Karten. Aber jetzt machen wir mal einen Perspektivwechsel. Jetzt lassen wir mal Gott auf uns schauen, so wie wir da sind. Und verbinden wir die Frage an ihn damit: Lieber Gott, wer ist der Größte unter uns? Und jetzt dürfen wir uns hinsetzen und einmal darüber nachdenken, was wir soeben gehört haben. Denn ich weiß nicht, ob Sie noch wissen, was Jesus eigentlich seinen Jüngern sagen wollte. Und dafür hat er sie extra beiseite genommen. Er wollte ihnen etwas anvertrauen. Und dann vertraut er ihnen an: Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Die Jünger haben das nicht verstanden, haben sie auch gescheut nachzufragen. Das sollte man immer tun, wenn man was nicht verstanden hat. Und dann unterwegs sind sie gleich bei einem ganz anderen Thema. In Kapharnaum fragt Jesus sie: Worüber habt ihr denn eigentlich so viel geredet? Und die Jünger schweigen, weil sie sich schämen, weil sie sich unterwegs nach dem, was Jesus ihnen anvertraut hat, über etwas ganz anderes unterhalten haben, nämlich darüber, wer der Größte unter ihnen sei. Da schau her. Ich bin diesem Markus ganz dankbar, dass er uns diese Peinlichkeit der Jünger überliefert hat. Denn man hätte sie ebenso gut weglassen können. Aber er hält sie fest. Offenbar deswegen, weil diese Frage nach dem Größerwerdenwollen offenbar tief in vielen Menschen drin steckt. Offenbar gehört das zum Genom des Menschen, dieses Größerwerdenwollen und manchmal auch dieses Größerwerdenmüssen. Bei Kindern ist es ganz klar, die dürfen auch größer werden. Man holt nicht nur einmal den Meterstab und schaut, wie groß der Jakob schon geworden ist. Und da zählt jeder Zentimeter. Aber wenn dann so ein Kind einmal ausgewachsen ist, wenn man erwachsen ist, wohin wächst man dann eigentlich noch? Was soll da noch wachsen? Und da gibt es bei Menschen auch so ganz klare Vorstellungen, wie man jetzt noch wachsen kann. Im Blick auf eine Karriereleiter, Sprosse für Sprosse nach oben. Im Blick auf das Konto und die Aktienkurse, auch die mögen wachsen. Der Einfluss, die Macht sollen wachsen, nicht weniger werden. Und wir merken plötzlich, diese Wachstumsvorstellungen des Menschen sind menschlich, allzu menschlich. Denn eines ist ja klar, liebe Brüder und Schwestern, wie geht es eigentlich einem Topmanager in U-Haft? Wie viel hört man noch von einem, der früher viel zu sagen hatte, 10 Jahre nach seiner Pensionierung? Oder ganz drastisch ausgedrückt, wie viel Glanz und Glamour haben in einer Urne tatsächlich Platz. Auch das ist menschlich. Seien wir also deswegen ganz froh und dankbar, dass wir hier sind. Sie sind aufgebrochen und haben sich wieder einmal das Wort Gottes angehört. Und es lohnt sich immer wieder, auf Gott zu hören, weil er uns zum Nachdenken bringt und auch zum Umdenken bringen möchte. Denn eines ist klar, dass bei Gott eine andere Größenordnung existiert. Gott geht es nicht darum, dass wir größer werden, sondern dass wir kleiner werden. Und das Schöne ist, dass Gott das selbst beherzigt. Gott ging es nicht darum, groß zu bleiben, hoch erhaben. Nein, es ging ihm darum, dass er sich klein macht, dass er eine Karriere nach unten antritt. Und diese Karriere nach unten endet am Kreuz. Das hat Jesus seinen Jüngern gerade versucht zu erklären. Jesus wird uns einen Gott vorstellen, der kein Allahu Akbar ist, keiner, der hoch oben bleibt und höchstens einen Propheten schickt. Gott ist keiner, der himmelhoch erhaben bleiben möchte, sondern der es wirklich darauf anlegt, mit dem Staub dieser Erde in Berührung zu kommen. Und er hat es gemacht. Diese Karriere von unten, diese Karriere nach unten, hat der Apostel Paulus in einem Philipperbrief einmal schön ins Wort gebracht. Er sagt, Jesus Christus war Gott gleich, aber er hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Also wenn es Gott darum geht, dann muss es auch seiner Kirche darum gehen und dann muss es auch uns darum gehen. Nicht, dass wir Karriere nach oben machen, sondern dass wir Karriere nach unten können. Und damit ist klar verbunden, wie das geht, dass man sich buchstäblich hineinkniet in dieses Leben mit Gott, für ihn und für die Menschen. Wenn Sie heute in den Medien von Kirche hören, dann hören Sie meistens vom Apparat, von der Institution, vom Machtapparat, vom Geld, vom Besitzständen und was die Kirche alles hat. Sofern dieser Eindruck überhaupt stimmt, ist er zutiefst schädlich. Denn was eine Kirche eigentlich ist, liegt doch auf der Hand. Eine Kirche ist eigentlich eine Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus Christus glauben und die sich von ihm für Gott gewinnen lassen wollen. Das ist Kirche. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, ist es auch seine Kirche. Und darum gibt es keinen, der uns sagen kann, wo es lang geht, nur er. Und darum müssen wir auf ihn hören. Und das, was er uns gerade gesagt hat, spricht nicht für eine Macht. Die Christen sind keine Machthaber und die Kirche ist kein Machtapparat. Denn Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und im heutigen Evangelium sagt er, wer der Erste von euch sein will, der sei der Letzte und der Diener aller. Kurz gefasst, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Und deswegen ist wohl der schönste Ehrentitel des Papstes nicht oberster Brückenbauer, Pontifex Maximus, sondern Servus Servorum Dei, Diener, der Diener Gottes. Und das zweite, Brüder und Schwestern, was der Kirche immer wieder vorgeworfen wird, ist das viele Geld, der Besitz, die Immobilien, der Reichtum. Das ist prinzipiell ein Problem, denn Jesus wollte keine reiche Kirche, sondern eine arme. Das wollte er, weil er selbst arm war, ja, weil er sich arm gemacht hat. Jesus hat kein Bildungshaus gebaut, kein Lehrhaus, wie viele andere Rabbiner. Ja, er hatte nicht einmal einen Ort, sagt er, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und Jesus sendet die Jünger all los mit nichts. Es ist ein Wunder, wie viel diese Jünger ohne alles bewirkt haben. Aber unsere Kirche ist nicht so arm, sondern schon eher reich. Und es gibt viele Menschen, die die Kirchensteuer zum Anlass nehmen, aus der Kirche auszutreten. Im vergangenen Jahr waren das immerhin 167.000 Katholiken und noch mehr, nämlich 200.000 Protestanten. Natürlich wissen wir alle, dass mit dem Geld viel Gutes geschieht. Und deswegen sei an dieser Stelle einmal gesagt, was Kirche alles unterhält in Deutschland. Die katholische Kirche hat 10.000 Kindertagesstätten. 370.000 Schüler besuchen katholische Schulen. In katholischen Krankenhäusern stehen über 1 Million Betten bereit. Über 500.000 Menschen arbeiten bei der Caritas. Und alleine im Bistum Augsburg mit seinen 1.000 Pfarreien gibt es 3.000 Kirchen, die unterhalten werden müssen. Sie merken also, Kirchensteuer ist eine gut angelegte Steuer, die wir eigentlich gern zahlen sollten, wenn wir überhaupt kirchensteuerpflichtig sind. Aber liebe Brüder und Schwestern, es bleibt dabei, eine Kirche hat sich immer für ihr Geld, das sie besitzt, zu rechtfertigen. Was geschieht mit diesem Geld und brauchen wir so viel Geld oder täte unserer Kirche nicht weniger mehr gut? Denn die Kirche hat immer wieder diesen Vorwurf des Geldes zu kontern. Und auf der anderen Seite, Finanzkraft ersetzt nie Glaubenskraft. Je mehr Geld im Spiel ist, Brüder und Schwestern, desto fragwürdiger wird die Glaubwürdigkeit. Es geht also darum, dass wir uns überlegen, wie der Kirche mit Geld umgegangen wird und wie viel die Kirche an Geld wirklich braucht. Unsere Kirche ist eine der reichsten Kirchen weltweit. Aber wir alle spüren, dass unsere Kirche auch arm ist, arm dran. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Begegnung mit einem Priester aus Ghana, der Diözese Ho. Der hat sich bei mir bedankt, weil unsere Kirche auch aus Kirchensteuermitteln viel Unterstützung bieten kann. Schulen werden gebaut in Ghana, Krankenhäuser und er durfte auch studieren mit einem Stipendium. Auf der anderen Seite konnte ich mir es nicht nehmen lassen, auch ihm zu danken. Denn diese armen Kirchen, diese jungen armen Kirchen, sind ja unglaublich lebendig. Es ist nicht der Reichtum an materiellen Gütern, der diese Kirchen reich macht, sondern eben auch an Glaubensfreude und Glaubenskraft. Nein, Brüder und Schwestern, lassen wir uns nicht verunsichern, wenn wir in den Medien vom Machtapparat, von Institutionen, von Geld und allem Möglichen hören, wiewohl es eine Anfrage ist und eine Anfrage bleiben muss. Denn ich frage uns, wo erleben Sie Kirche? Und ich denke, wir alle erleben Kirche vor Ort, in unserer Pfarrgemeinde. Und wie erleben Sie Kirche? In der Begegnung mit Menschen, die wie Sie versuchen, ihren Glauben so gut wie möglich zu leben. Und da können wir schon dankbar sein für alle, die da sind, für alle, die versuchen, ihren Glauben wirklich zu leben und damit ernst machen. Und weil wir das tun und weil wir da bleiben wollen, wo wir sind, müssen wir uns immer wieder motivieren lassen und von Jesus ansprechen, damit wir immer wieder neu nachdenken und manchmal vielleicht umdenken. Wenn er uns heute sagt, dass die Ersten die Letzten sein werden und dass der Erste sein will, bitte der Letzte sein möge und damit der Diener aller, dann ist das in der Tat ein interessanter Gedanke zum Nachdenken und vielleicht zum Umdenken. Vor allem ein Gedanke, der uns entlastet, dass wir nicht zu viel Kraft investieren in eine Wachstumsrichtung, die in die falsche Richtung geht. Dass wir uns überlegen, was bleibt eigentlich von meinem Leben am Ende und vor allem, wie kann ich bei Gott am Ende groß rauskommen? Bei Gott kommen wir nicht groß raus, wenn wir uns selbst groß gemacht haben. Dann haben wir es nicht geschafft. Bei Gott werden wir groß rauskommen, wenn es uns gelungen ist, uns wirklich tief hineinzuknien in die Liebe. Und darum hat Jesus am Ende dieser Begegnung mit seinen Jüngern nicht mehr gesprochen, sondern etwas ganz Schönes getan. Er hat ein Kind genommen, es in die Mitte genommen, es in seine Arme geschlossen und auf dieses kleine Kind gezeigt und es uns zum Vorbild gemacht. Und wenn Sie Kinder anschauen, wissen Sie ganz genau, dass Kinder nicht vorrechnen, dass Kinder nicht nachrechnen, dass es Kindern auch nicht ums Geld geht, sondern allein um die Liebe. So wollen wir also Jesus danken, dass er uns wieder angesprochen hat und ihn bitten, dass er uns hilft, so zu leben, wie es gut ist. Amen. Wir haben heute über das Wachstum nachgedacht. Darüber brauchen wir uns eigentlich gar keine Gedanken machen, wenn uns eines bewusst wird, dass es nicht darum geht, dass wir wachsen, sondern dass Jesus wachsen kann in uns. Und dazu gibt es ein sehr schönes Gebet von Pierre Olivin auf der Seite 46 bei der Nummer 6, Abschnitt 5. Und dieses Gebet möchte ich mit Ihnen abschließend noch beten. Nummer 6, Abschnitt 5. Wachse, Jesus, wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir, in deiner Milde, in deiner Reinheit, in deiner Demut, deinem Eifer, deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du erneuerst uns durch diese Sakramente. Gewähre uns deine Hilfe und mache das Werk der Erlösung, das wir gefeiert haben, auch in unserem Leben wirksam. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich habe nicht gedacht, dass ich am Ende des Gottesdienstes Ihnen einen sonnigen Sonntag wünschen darf, aber es schaut fast danach aus. Einen sonnigen Tag wünschen wir uns auch für die Bergmesse am 3. Oktober. Es sind noch einige wenige Busplätze frei. Wenn Sie mitfahren wollen, melden Sie sich umgehend an. Die Wallfahrt nach Altötting ist trotz großem Bus schon ausgebucht. Wir werden an Sie denken und dann darf ich Sie noch einladen, dass Sie, wenn Sie Kinder haben, die zum Kindergottesdienst schicken oder Enkelkinder, am kommenden Sonntag um 9:45 wieder Kinderkirche. Und am 9.10., das sei auch jetzt schon gesagt, gibt es die Bieberbacher Glaubensgespräche, 6 Abende zum Thema O-Ton Jesus. Ihnen jetzt, wie gesagt, einen schönen, einen gesegneten, einen sonnigen Sonntag und den Segen, den wir jetzt erbitten, der möge uns alle erreichen. Der Herr sei mit euch.
Der allmächtige Gott gewähre euch Segen und Heil. Er offenbare euch die Wege seiner Weisheit.
Amen.
Ihr stärkeren Glauben durch sein Wort und schenke euch die Gnade, nach seinen Geboten zu lieben, damit in allem sein Wille geschehe. Ihr lenkt eure Schritte auf den Weg des Friedens, er macht euch beharrlich im Guten und vollende euch in der Liebe.
Amen.
Das gewähre euch der allmächtige und treue Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Amen.
Geht hin in Frieden.
Amen.